Inforadio Abseits.
Zwei dicke Männer, bekleidet mit so einer Art selbstgewickelter Windel, schubsen sich gegenseitig. Mehr fällt den meisten Menschen nicht ein, wenn man sie nach der traditionellen japanischen Kampfsportkunst, dem Sumo, fragt. Mit unserem Abseits heute wollen wir das ändern und dazu heißt sie Nikolaus Hillmann im Studio herzlich willkommen. Mehr als 1300 Jahre sind die Schriften alt, in denen erstmals so etwas wie Sumo erwähnt wurde. Eine große Tradition also hat dieser Kampfsport vor allem in Japan. Daher haben wir unsere Korrespondentin in Tokio, Katrin Erdmann, gebeten, mal nachzuforschen. Was ist Sumo eigentlich? Welche Rolle spielt der Kampfsport in dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, auch im Hinblick auf die Gleichberechtigung?
Einmarsch beim großen Sumo-Wettkampf in Tokio im Januar. Es ist das erste von 6 Turnieren in diesem Jahr. Die knapp 12.000 Menschen fassende Halle ist nur halb voll. Viele der japanischen Gäste sind natürlich richtige Fans, wie sie vor dem Reingehen erzählen. So wie dieses Paar.
Ich war schon als Kind beim Sumo. Das ist für mich sowas wie ein Hobby.
Schon mit 20 Jahren habe ich einen Sumo-Stall unterstützt. Deshalb fühle ich mich dem Sport immer noch sehr verbunden.
Für sie wie auch für diesen Besucher ist Sumo immer noch der Nationalsport Japans.
Sumo ist für mich ein Kampf der Seelen. Zwei Sumo-Ringer gehen aufeinander los. Es gibt ja 6 Turniere im Jahr. Die Verletzungsgefahr ist groß. Aber dennoch versuchen immer alle dabei zu sein. Und deshalb finde ich Sumo so heilig.
Ein heiliger Sport mit einem denkbar einfachen Ziel.
Man drängt entweder den Gegner aus dem Ring oder man bringt ihn dazu, mit einem anderen Körperteil außer den Fußsohlen den Boden zu berühren.
Das gilt übrigens auch, wenn sich der Mage, der Haarknoten, löst. Die in Tokio lebende Japanologin Verena Hopp hat ihre Magisterarbeit über Sumo, der in Japan auch offizieller Nationalsport ist, geschrieben und ist längst zur Expertin avanciert. Insgesamt gibt es 82 Techniken, um den Gegner aus dem Doryo, dem Ring, zu befördern. Der hat 4,55 Meter Durchmesser und ist aus gestampftem Lehm und Reisstroh. Wer in der Sumo-Halle im Tokyota-Stadtteil Ryogoku jetzt an der Reihe ist, vollführt verschiedene Rituale, die im Profi-Sumo auf den Shintoismus zurückgehen. Ursprünglich eine animistische Religion, die einfach gesagt davon ausgeht, dass alles eine Seele hat, steht sie längst mehr für eingeübte Traditionen, denn für einen Glauben. In Shinto-Schreinen gab es vor Jahrhunderten die ersten Ringkämpfe. Sumo wurde im Laufe seiner Geschichte zwar immer wieder verboten, die Verbindung zu den Ritualen von damals blieb jedoch im Profisport bestehen. Auch zum Nutzen des Shintoismus natürlich. Dazu gehört das Shiko. Der Ringer hebt aus der Hocke ein Bein seitlich in die Höhe und stampft auf, um die Aufmerksamkeit der Götter zu erregen. Sie sollen auch gnädig gestimmt werden.
Dann wirft man Salz, keinen Reis, wie man oft lesen kann, ist keine Hochzeit. Und man spült sich den Mund aus bzw. wischt sich den Körper mit einem besonderen Papier ab.
Der Ringrichter ruft mit strenger Stimme Matanash, also jetzt mal los. Doch den Beginn bestimmen die Rikishi selbst. Im richtigen Moment müssen sie pfeilartig wie ein Frosch in Richtung Gegner springen.
Der muss vor allem Kraft in Beinen und tatsächlich auch Po haben, denn die Startposition ist ja aus der Hocke des Tachi-Ai, des Starts des Kampfes. Und wenn man aus der Hocke nicht ordentlich hochkommt und diesen wichtigsten Punkt des Kampfes quasi versemmelt, dann ist auch schon vorbei.
Sagt Sumo-Expertin Hopp. Haben sich in dem oft nur Sekunden dauernden Kampf 2 Ringer ineinander verhakt, schimpft der Ringrichter. Hakyoi, hakyoi, bewegt euch, bewegt euch. Wer siegt, bekommt vom Schiedsrichter einen oder mehrere Umschläge in die Hand gedrückt. Geld erhalten jedoch nur die Kämpfer des ersten und zweiten Ranges. Die Einkommensmarge ist groß, aber es können im Monat durchaus um die 10.000 Euro sein. Das meiste verdient natürlich er. Japans derzeit einziger Yokozuna, Großmeister Terunofuji. Der 30-Jährige ist 1,91 Meter groß und wiegt 185 Kilo. Heute macht der Mongole mit seinem Gegner kurzen Prozess. Nach gefühlt nur einer Sekunde geht der Koloss wieder aus dem Ring. Er dürfte mehrere tausend Euro gewonnen haben. Ein charismatischer, erfolgreicher Yokozuna ist immer ein Aushängeschild des Sports. Dem mächtigen Sumo-Verband, der hinter allem steht, bringen Yokozuna und viele Oseki, einen Rang drunter, in erster Linie mehr Besucher, damit mehr Einkünfte und im Idealfall natürlich mehr Nachwuchs. In Japans Schul-AGs üben nur noch rund 840 Kinder Sumo. Vor 15 Jahren waren es noch etwa 1300. Andere Sportarten, wie Fußball und Football, begeistern junge Menschen längst viel mehr. Hinzu kommt, wer im Sumo ganz hoch hinaus will, muss viele Opfer bringen. Eine Gruppe Jungen in Kashiwa, einer Stadt rund 30 Kilometer nördlich von Tokio, hat sich trotzdem genau dafür entschieden. Ein halboffener Trainingsplatz. Nach und nach trudeln die Jugendlichen der Sumo-Kaderschmiede nach der Schule ein. Selbstständig beginnen sie mit ihren Übungen. Manche Übung erzeugt schon beim Zuschauen Gänsehaut. Wie das Rutschen mit nackten Füßen über den Lehmfußboden.
Das tut in der Tat sehr weh. Und vor allem, wenn es kalt ist, schürft die Haut ab und die Füße sind offen. Aber das gehört eben zum Sumo-Training.
Sagt der 14 Jahre alte Hayato. Die jungen Ringer müssen kräftig und gelenkig sein, aber auch Ausdauer besitzen. Denn Amateure haben manchmal bis zu 15 Wettkämpfe an einem Tag. Die Profis immer nur einen. Es braucht nicht nur Technik.
Zum Gewicht kommen die Muskeln dazu. Wenn die jungen Kämpfer hier mit 12 Jahren beginnen und mit 15 wieder gehen, dann haben sie in der Regel 30 Kilo zugenommen.
Eine Trainerlizenz hat Nagai nicht. Sein Erfolg spreche für ihn, denn 80% seiner Schützlinge würden später Profis. Derzeit unterrichtet er 15 Kinder, darunter ein Mädchen und einen behinderten Jungen. 10 Jungen leben bei ihm zu Hause. Dafür zahlen die Eltern rund 400 Euro im Monat. Nach anderthalb Stunden Aufwärm- und Dehnübungen geht es für die 10 Jungen in den Ring. Yuzuki, das einzige Mädchen, muss draußen bleiben und stattdessen einen Autoreifen hin und her schieben. Schon bald will sie auch an Wettkämpfen teilnehmen. Profi wird sie wegen der Verbindung des Sports zum Shintoismus jedoch nie werden können. Frauen gelten danach als unrein und dürfen den Ring nicht einmal berühren.
Ja, da kann man leider nichts machen. Das ist die Tradition. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall, weiter nach oben zu kommen. In meinem Leben im Sumo so viel zu erreichen, wie es eben geht.
Eine Ringerin, die diese Traditionen hinterfragt, ist die Japanerin Hiyori Kon. Netflix hat ihr 2019 eine Dokumentation unter dem Titel Little Miss Sumo gewidmet. Die BBC wählte sie im selben Jahr zu einer der 100 am meisten inspirierenden Frauen der Welt. In dem Film sagt die heute 24-Jährige Sätze wie diese.
Ich denke, dass die Regel, dass die Frauen nicht in den Ring dürfen, geändert werden sollte. Ja, ich denke, dass immer mehr Leute über die Geschlechterkluft sprechen werden, wenn jede von uns, die Frauen Sumo ausübt, sich zu Wort meldet und darüber spricht.
Bei den Weltmeisterschaften der Amateure 2018 und 2019 holte die Japanerin im Sumo zweimal Silber. 2014 und 2015 ging sie bei den Junior-Weltmeisterschaften sogar als Siegerin aus dem Ring. Nach ihrem Uni-Abschluss stieg sie in eine große japanische Firma ein und arbeitet dort in der Personalabteilung. Das Unternehmen Aishin hat ein eigenes, sehr starkes Sumo-Team. Kon ist das erste weibliche Mitglied in der Betriebssportgruppe. Ein Firmenvideo zeigt sie im Lendenschurz. Allerdings trägt sie darunter eine kurze Gymnastikhose und T-Shirt. Sie hat sich durchgesetzt. Vielleicht ist es ein Generationenunterschied. In der Sumo-Kaderschmiede in Kashiwa, wo inzwischen das Abendessen vorbereitet wird, finden die Jungen übereinstimmend.
Es ist ja ein Sport mit unterschiedlichen Stufen. Also ich würde es gut finden, wenn Frauen auch Profis werden könnten.
Trainer Nagai steht am Herd und kocht. Heute gibt es Fisch, Hähnchen und Gemüse. Und natürlich für jeden mindestens einen großen Berg Reis, der bereits fertig im Kocher steht. Der Reis ist das, was dick macht. Jeder Junge nimmt am Tag etwa 8000 Kalorien zu sich, sagt Nagai. Allein an Reis verfressen die Jungen 300 Kilo im Monat. Der 14-jährige Taichi wiegt 120 Kilo bei einer Größe von 1,72 Meter. Nicht nur im Training, auch beim Essen hat alles einen militärischen Charakter. Diese Strenge müsse sein, sagt der Trainer. Mit den Eltern schließt er einen Vertrag, der ihm umfangreiche Eingriffe ins Privatleben der Jugendlichen erlaubt.
Wenn das Kind etwas anstellt, dann darf ich den Jungen nach Hause schicken. Dasselbe gilt auch, wenn das Kind nicht genug Kampfgeist zeigt. Und es steht auch drin, dass ich das Handy des Jungen checken darf.
Und das ist längst nicht die einzige Einschränkung.
Erst ab 10 dürfen wir eine Stunde aufs Handy gucken.
Sogar die Toilettenbenutzung ist festgelegt.
Wer groß muss, hat dafür 3 Minuten.
Privatsphäre existiert nicht und das wird für Jahre so bleiben, denn auch das Leben im Profistall ist streng. Die deutsche Sumo-Kennerin Hopp sieht das kritisch.
Das ganze Leben im Sumo-Team muss man sich so vorstellen wie ein bisschen ein Leibeigener, der kaum noch Rechte hat. Und besonders, wenn man gerade erst eingetreten ist. Je nachdem, welches Team, es wird zum Beispiel das Handy abgenommen oder man darf nicht mit der Familie kommunizieren erstmal. Solche Sachen ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Und das sei sicher ein weiterer Grund, weshalb immer weniger junge Leute Interesse daran haben, Sumo-Kämpfer zu werden. Seit Jahren leidet zudem das Image des Sports. Immer wieder gibt es Skandale. Erst Ende 2021 musste der Präsident der Nihon-Universität, eine der stärksten im Amateur-Sumo, wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung zurücktreten. Dann musste der Sumo-Verband bekannt geben, dass sich mehrere Ringer an illegalem Glücksspiel beteiligt haben. The scandal is rocking Japan's sumo world to its very core. Den größten Betrugsskandal erlebte Japan allerdings 2011. Der Sumo-Verband bezichtigte mehr als 20 Ringer der Kampfabsprache. Auffällig, die Hälfte der Verdächtigen waren Ausländer, darunter viele der sehr kampfstarken Mongolen. Auch Takeshi Hakuba, sein Kampfname war Weißes Pferd, gehörte dazu. Bis heute weist er jede Beteiligung von sich, musste aber dennoch zurücktreten. Jetzt steht er die meiste Zeit im mongolischen Restaurant seiner Mutter, macht alles vom Kochen bis zum Management.
Ich verdanke dem Sumo sehr viel. Ich habe sehr viel über diese Welt gelernt. Aber seine Karriere so zu beenden, wie es bei mir war, ist natürlich nicht einfach. Denn ich wusste nichts vom Leben, hatte nur einen Mittelschulabschluss. Und nun stand ich da plötzlich, mit Mitte 30, mitten in der Gesellschaft, von der ich keine Ahnung hatte. Wenn ich gewusst hätte, dass es so ausgeht, hätte ich auf jeden Fall etwas Richtiges gelernt.
Vielleicht Steuerberater oder irgendwo als Geschäftsführer arbeiten. Das hätte ihm gefallen, sagt Hakuba im Rückblick. Mit seinem Job im Restaurant reiht er sich in die Riege anderer Ex-Sumo-Ringer ein. Denn viele haben dem Sport den Vortritt vor dem Studium gegeben. Schwierig in einem Land wie Japan. Und eine konkrete Nachwuchsförderung des Sumo-Verbandes gibt es nicht. Aber im Sumo-Stall wird selbst gekocht. Das können sie. Das traditionelle Gericht ist die Chankonabe, eine sehr gehaltvolle Suppe. Was überrascht? Sumo-Ringer machen eine Art Intervallfasten, wie Kennerin Verena Hopp erklärt.
Die essen den ganzen Vormittag nicht, weil sie Vormittag trainieren müssen und mit vollem Bauch auf den Gegner zurennen, sich gegenseitig quasi voneinander abprallen lassen. Das würde wohl zu verschiedenen Sachen führen, die nicht so appetitlich sind. Man soll sich halt nicht übergeben im Training.
Ex-Sumo-Ringer Hakuba beschreibt sein Leben sogar ein wenig eintönig.
Wir mussten vor allem viel essen, vor allem Reis, dann schläft man, dann steht man auf und trainiert, dann wieder viel essen, schlafen, trainieren, so geht es immer weiter. Und allmählich wird man dann breiter.
Während der Mongole in der Küche steht und Kohl, Zwiebeln und Lammfleisch knetet, erzählt der vielfache Familienvater, dass ihn Frauen damals wie heute lieben. Früher warteten sie nach dem Kampf auf ihn.
Heute beißen sie in ihr Lamm und gucken mich an.
Und so manche würde vielleicht gerne auf dem weißen Pferd davonreiten. In Tokio muss Großmeister Terenu Fuji am Schluss des Januar-Turniers eine Niederlage einstecken. Ein Japaner hat den Mongolen besiegt. Das könnte ganz im Sinne des Sumo-Verbandes gewesen sein. Zu altem Glanz dürfte das den Nationalsport wohl trotzdem kaum zurückführen.
Unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann war das mit ihrer Reportage über Tradition, Gegenwart und Zukunft des Sumo-Sports in Japan. Das war es auch mit unserem Abseits für heute. Nikolaus Hillmann wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Inforadio Podcast.